Ja, dieses Bild hier, das habt ihr ja schon, also das ist das ganze Bild. Rembrandt hat sich mit diesem Motiv dieser Kreuzigung, hat er sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Insgesamt gibt es 4 Versionen von diesem Bild und ihr seht, wie sehr er hier mit Licht und Schatten arbeitet. Und einfach auch, um diese Dramatik zu zeigen, die diese Finsternis nach sich zog, die zu diesem Zeitpunkt über Jerusalem war. Und ihr merkt, wie Rembrandt den Kontrast einsetzt, um die Blicke zu führen und um sichtbar zu machen, was in den Menschen vor sich geht. Und besonders deutlich wird es hier bei den beiden Menschen, die mit Jesus gekreuzigt werden, bei den beiden Schächern. Ja, also hier den einen, der ist ja nur im Dunkel angedeutet. Ne? Das ist ja in dem anderen Evangelium. Ne? Das ist halt derjenige, der halt auch Jesus lästert. Und währenddessen der andere, der sagt, Jesus, er gedenke an mich, also der ist im Licht. Den sehen wir hier. Jesus natürlich halt im Mittelpunkt. Und ja, und dann, was noch auffällt, das ist hier der Hauptmann. So, das ist hier der Hauptmann, der sitzt auf dem Pferd, fährt als ein Hoheitszeichen, ja, und das ist derjenige, der halt sagt, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und im Kontrast dazu sehen wir dann hier, das ist hier nicht so gut zu erkennen. Wir haben hier die Gruppe der hohen Priester und der Ältesten und der Schriftgelehrten. Wenn man da genau hinsieht, dann sieht man, dass sie so ein bisschen besser angezogen sind und wie sie praktisch, also auch im Dunkeln sind, wie sie fast mit der Dunkelheit halt verschwimmen und wie, sage ich mal, sie dann halt über Jesus lästern. Ja, und hier Rembrandt hat es so gezeichnet, so die beiden, so das sind die beiden Möglichkeiten, so zu reagieren. Ja, und das ist ja so, wir sehen solche Bilder oder Szenen, die sehen wir heute meistens so aus der Perspektive des Kinos, andere Zeit, andere Kleidung. Und dann so ein bisschen unbewusst hört man da manchmal wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Filmmusik, so eine Art Soundtrack halt im Hintergrund. Und es war natürlich dann echt, das war nicht der Fall. Aber wir müssen uns jetzt hier diese Szene auch nicht ruhig vorstellen. Ja, also das Geschrei der Menge, die Rufe der Soldaten, das Klappern der Würfel, als sie um das Gewand Jesu würfeln, das Stöhnen der 3 Gekreuzigten, das Weinen der Frauen und der Jünger Jesu unter dem Kreuz. Und das war ungefähr so, wird es so bei jeder Kreuzigung gewesen sein. Und hier ist aber echt eine Sache besonders. Also eine Kreuzigung, das war ein Event. Ne? Das gab es nicht alle Tage. Es war aber auch halt ein Event für das einfache Volk, für den Pöbel. Und das ist etwas, wo man hingeht, was man unbedingt nicht versäumen will, was man halt verpassen will. Das Besondere ist, hier ist nicht nur das einfache Volk, sondern auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten. Ich mache mal hier so ein Detail. Also hier sehen wir das nochmal. Also hier der Hauptmann wieder und hier sehen wir die hohen Priester und Schriftgelehrten, ja, die sich, sag ich mal, so abwenden, so abfällige Gesten machen. Und das ist halt überraschend, dass sie da sind. Also wenn wir aus der Bibel den Fortlauf der Passionsgeschichte haben oder auch überhaupt den Fortlauf der Evangelien, dann ist das klar. Die wollten sicher gehen, dass halt Jesus auch halt wirklich stirbt. Und das war ja so eine wackelige Kiste, so den Pilatus mussten sie überreden, dann immer noch so die Sorge da, steigt er denn am Ende doch noch halt vom Kreuz? Ist er doch der Messias? So diese bange Frage war anscheinend da geblieben. Aber eigentlich war das so, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die Ältesten, die würden sich doch nicht für einen Widerstandskämpfer interessieren, der von den Römern hingerichtet wird. Außerdem nach der Tora da, also nach dem Gesetz, waren Steinigungen vorgesehen und nicht Kreuzigung. Zudem hätte den Führenden des Volks ihre Anwesenheit von den Römern als Solidarität ausgelegt werden können. Ja, das war ja, da waren die ja auch immer vorsichtig. Wenn es heute so ist, dass sich unsere Führenden unter das Volk mischen, dann ist es meistens so mit Abstand. Das heißt, wenn die Führenden des Volkes, wenn die ins Fußballstadion gehen, dann sind die nicht in der Stehkurve, ja, mit Schal, mit Fanschal, sondern dann sind die in der Loge, für sich schön abgekapselt. Wenn sie, sag ich mal, durch die Menge marschieren, dann werden sie von Bodyguards abgeschirmt. Und ja, die verhalten sich auch immer schön würdig und angemessen, wie es sein sollte. Ja? Also im Fußballstadion, die Fans mögen toben, brüllen und pfeifen. Von den Logen kommt da nicht viel an Stimmung. Ja? Die sind für sich abgeschirmt. Die bleiben da relativ cool und unberührt. Und die sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und hier ist das vollkommen anders. Hier die hohen Priester, Schriftgelehrten und die Ältesten, die verhalten sich vollkommen anders. Die lassen den Stern, den Jesus, nicht aus den Augen. Ja, das ist nicht so irgendetwas, was so nebenbei passiert. Und die stimmen ein in den Spott der Masse und setzen da noch einen drauf. Wobei bei den einfachen Leuten, die wundern sich ja eher, die sagen, Jesus, der hat doch anderen geholfen, warum kann der sich selbst nicht helfen? Und die Führenden, die setzen da noch einiges drauf. Die verhöhnen und die verspotten Jesus. Und wie gesagt, wir sehen hier in der Nähe den römischen Befehlshaber. Wie gesagt, Rembrandt hat ihn hier auf dem Pferd gezeichnet, nur die Hohen dürfen auf Pferden sitzen. So hat er ihn sich vorgestellt. Heute wissen wir, die Römer sahen nicht so aus, aber wir erkennen den. Anfangs mag der noch unbeteiligt sein, wobei auf der anderen Seite vielleicht war der vorher auch schon mit dabei. Was der jetzt nun auf alle Fälle wahrnimmt, das sind die Führenden des Volkes, die sich jetzt in diesem Fall so viel anders verhalten, als sie sich sonst bei Kreuzigung halt verhalten. Und die vor allen Dingen jetzt auch so engagiert bei der Sache sind. Und er wird sich die Frage stellen, was ist denn das für ein Typ, der da jetzt am Kreuz hängt, wenn sich diese kultivierten, intelligenten und feinsinnigen Leute sich mit dem so auseinandersetzen, sich so an dem abarbeiten. Und dann hört er hin und dann hört er das. Andern hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihn hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und immer wieder hört der Hauptmann diese Worte, Gottes Sohn. Und er wird aufmerksam, fängt an, auf Jesus zu achten. Und was er sagt, hört sich das Gespräch hier mit dem linken Schächer an, hört, wie Jesus ruft, es ist vollbracht. Hört, wie er betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann stirbt. Und bei dem Centurio ordnen sich in die Wahrnehmung Eindrücke und Gedanken so in diesem Augenblick. Wir kennen das ja manchmal so, dass wir hier immer so einige Wahrnehmungsinseln haben, die irgendwie so ein bisschen rumschwimmen. Und dann manchmal gibt es solche Augenblicke, wo so wie bei einem Puzzle klar ist, wo die hingehören. Und das passiert bei dem Centurio auf. Ihm geht ein Licht auf. Und er wendet sich hier, das sehen wir hier ganz gut, er wendet sich der Gruppe von hohen Priester und Ältesten zu und ruft laut und trotzig, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ja, die Führenden verstummen und wahrscheinlich merken sie, dass sie sich so ein bisschen zu sehr haben gehen lassen, und das ist auch jetzt alles so, wie sie es haben wollen. Um den Repräsentanten der Besatzungsmacht, den werden sie jetzt nicht widersprechen wollen. Die wollen ja in dieser Szene auch nicht unnötig Öl aufs Feuer gießen. Und darum bleibt dieser Ausspruch des Centurios, der bleibt unwidersprochen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das haben wir schon vorher gehört im Evangelium. Das erste war das Bekenntnis von Petrus bei Caesarea. Und das war nur im kleinen Jüngerkreis. Und Jesus hat verboten, davon zu sprechen. Und das andere hatten wir gehört, das war die Frage im Verhör vor dem Hohen Rat, wo der hohe Priester fragt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus antwortet, du sagst es. Bisher sind es so kleine Rahmen, einmal innerhalb der Freunde und einmal bei den Feinden. Und jetzt mitten in der Öffentlichkeit, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ja, damit ist klar, es ist ein Justizirrtum, aber zugleich ist auch die Frage, das ist so ein bisschen paradox, kann man Gottes Sohn gewesen sein oder ist man nicht immer Gottes Sohn? Das ist die Frage und mit dem werden die Anwesenden in die Passatage gehen. Aber es steht das Bekenntnis, dass Gott hier den Menschen ganz nahe gekommen ist und die Menschen das nicht wahrgenommen haben, nicht konnten oder nicht wollten. Ein Bekenntnis aus dem Mund einer Person, von der man es gar nicht erwartet hätte. Und das wäre ja heute auch nicht anders. Also Soldaten, das sind harte Menschen. Also ich musste da so, hab mal da so diesen Befehlshaber aus den USA, der stand mir da so vor Augen, der da diese ICE-Einheit so befehligt hat in Minneapolis. Das müssen ja harte Menschen sein. Soldaten, die denken nicht nach, sondern die befolgen Befehle. Und wenn sie ein Problem haben, dann lösen sie das, wie ein Soldat es löst. Wir erwarten von einem Soldaten keinen Beitrag in einer theologischen, Argumentation. Und dann, was kriegt er wirklich mit? Also das Evangelium erzählt ja einiges, der Vorhang im Tempel zerriss, Gräber taten sich auf, die Heiligen erschienen, das Erdbeben, die Finsternis. Aber von all dem bekommt der Hauptmann nur das Erdbeben und die Finsternis mit. Und das kennen wir doch auch, manchmal zieht der Himmel zu, dann denken, oh, jetzt regnet es gleich, dann zieht es doch weiter. Und Erdbeben, das ist im Mittelmeerraum, kommt es öfters vor. Also diese Umstände können bei ihm eigentlich nicht die Entscheidung bringen. Das Entscheidende ist, der Hauptmann sieht, wie Jesus stirbt. Und die Art und Weise des Sterbens, des Gekreuzigten mit der Dornenkrone, das lässt den Centurio etwas von der Herrlichkeit Christi erahnen. Und das ist das Wunder des Glaubens. Und das erfahren eben gerade eben nicht immer diejenigen, bei denen man es erwarten könnte, sondern eben, hier ist es dieser Heide, der überhaupt gar keine Ahnung hat, der nicht im Kindergottesdienst war, der keine christliche Jugendgruppe besucht hat, keinen biblischen Unterricht, der noch nie in der Synagoge oder im Gottesdienst war. Dem geht ein Licht auf beim Anblick des leidenden und sterbenden Jesu. Und das ist bis heute so. Also schau auf Jesus, schau auf sein Leiden, schau auf sein Sterben, auf sein Leben. Da kommt uns ja nahe. Und entweder macht das was mit dir und du verstehst, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Entweder verstehst du oder dir wird wahrscheinlich nicht mehr zu helfen sein. Und all das sehen wir bei den hohen Priestern, den Ältesten und den Schriftgelehrten. Die kennen die Tora, das Gesetz, die kennen die Prophezeiungen, aber die wollen davon nichts wissen. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch das Matthäusevangelium. Das ist ja schon bei der Geburt so. Die Weisen aus dem Morgenland, die kommen nach Jerusalem, die sagen, da ist ein König geboren. Die wissen von nichts. Und dann werden extra die Schriftgelehrten geholt, die sagen Bethlehem. Die Weisen, die ziehen weiter nach Bethlehem und wer kommt mit den Weisen mit? Niemand. Eigentlich wird es eine Sensation, dass der Messias da ist und die lassen die Weisen einfach ziehen. Kein Mensch geht mit den Weisen nach Bethlehem. Die hohen Priester, die Ältesten, die haben so viel Information. Die wissen, dass der Messias den Weg des Leidens gehen wird. Die kennen die ganzen Stellen aus Jesaja. Die wissen, dass er erniedrigt werden wird. Aber die erkennen ihn nicht. Die bleiben in ihrem Hass und in der Dunkelheit gefangen. Und das bringt hier Rembrandt so treffend auf den Punkt, wir sehen das, das ist ja nicht seine Unfähigkeit. Ne? Also er ist ja in der Lage, auch im Schatten Struktur zu bringen. Ne? Aber hier, die Dunkelheit, also sie verschwimmen mit der Dunkelheit, gehen praktisch in die Dunkelheit über und sprechen sich damit selbst das Urteil. Was sagen sie denn über Jesus? Anderen hat er geholfen. Er hat Gott vertraut. Sie sprechen das laut aus, dass sie nichts gegen ihn vorzubringen haben. Die sagen über ihn nicht, der hat das Schlimme gemacht und das Schlimme gemacht. Und dann sagen sie noch, außer der Aussage, dass er Gottes Sohn sei. Aber was nicht sein kann, darf nicht sein. Jesus passt nicht in ihr Schema. Das ist das Vergehen. Und auf diese Weise erheben sie sich über Gott und sprechen so das Urteil, dass sie sagen, Gott muss in mein Schema passen. Im Gegensatz zu dem heidnischen Römer, der von nichts versteht, der keine Ahnung hat, aber trotzdem, dem geht trotzdem ein Licht auf. Jesus bringt das so auf den Punkt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Und das ist auch für uns heute eine Mahnung, für uns heute als christliche Gemeinde. Man kann manchmal vor lauter Bibelkenntnis blind werden. Wenn wir überhaupt regelmäßig in ihr lesen und nicht meinen, sowieso schon alles zu wissen und zu kennen, was uns berichtet wird. Aber wenn deine 20 Bibelübersetzungen zu Hause alle vor sich hinstauben, dann nützen sie dir nichts. Wir Baptisten waren ja mal eine Bibellesebewegung, und ich weiß nicht, ob wir das heute noch sind. Und wenn wir in der lesen, ob wir dann in der Lage sind, das in den Alltag zu übertragen. Und das Gegenteil ist der Hauptmann. Und das ist ja nicht nur einfach so, dass der irgendetwas sagt. Also wir stellen uns das mal vor. Der Hauptmann, der ist der Repräsentant Roms, da auf der Hinrichtungsstelle. Das ist nicht einfach irgendwer. So. Und der sagt, dieser ist der Sohn Gottes gewesen. Er sagt, ey, das war ein Justizirrtum. Der stellt seinen Chef in Frage. Also wir können das ja mal heute versuchen, wenn jemand aus der Regierung Donald Trump kritisieren würde, was würde dann passieren? Ja? Oder so, das mögen auch hier, sage ich mal, jetzt die Untergebenen hier in den Ministerien hier in Berlin, da wissen unsere Oberen, die verstehen da auch keinen Spaß. Und Rom, das ist ja keine Demokratie, das ist ein absoluter Staat. Der Hauptmann, der begibt sich mit dieser Aussage, begibt er sich in Gefahr. Aber der fragt eben nicht, ja, was nützt mir oder was machen denn die anderen? Sondern in dem Augenblick, er ist angerührt und ihm ist klar, was will Gott von mir? Und das ist die wahre Freiheit, die der Hauptmann hier erfährt. Dass er eben nicht auf das achtet, was andere von ihm erwartet, sondern dass er sich an Gott bindet und dazu und dadurch in der Lage ist, auszusprechen, was Gott sich von ihm wünscht. Das ist die wahre Freiheit. Und das wünsche ich mir auch von dem Hauptmann zu lernen. Diese Freiheit zu haben und auch den Durchblick zu haben, unabhängig von dem, was andere darüber denken. Amen.